Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Bitte?
Inhaber bin ich nicht.
Schön. Okay, jedenfalls Geschäftsführer, ne? Genau, seit 2008 und hat jetzt beim Deutschen Hörbuchpreis für Annie Nackter Mann mit, sag mal schnell. Ja, der Mann, der brennt. Genau, den Deutschen Hörbuchpreis bekommen mit Ulrich Nöten. Dann daneben Birgit Tetzner, Ultramar Media, ne? Mit Rupert. Da ist er, genau. Und ist selbstständige Autorin, Sprecherin. Und hat eine ganz tolle Reihe gegründet mit Fred, der in alte Zeiten geht. Ne? So. Und hat auch mal eine CD als Preisträgerin gekriegt. Ne? Genau. Ja, dann haben wir hier zu meiner Linken David Fischbach mit Johannes Ackner. Haben die 2004 Buchfunk gegründet. Besonderheit große Projekte wie alle 56 Sherlock Holmes Geschichten oder Casanova, die Geschichte meines Lebens. Und vor allem Kulturpate des Leipziger Hörspielsommers 2013. Entschuldigung. So viel zu meiner Runde. Und jetzt hören wir etwas, was Cornelia Funkel sagt.
Ich liebe Hörbücher. Also Sie haben mir schon Stunden und Stunden von öder Zeichenroutine versüßt. Also ich höre sehr viel Hörbuch und ich suche auch selbst die Sprecher meist mit aus oder nehme es eben selber auf. Und ich bin ein ganz, ganz großer Fan des gesprochenen Vorlesens, weil ich finde, das ist eigentlich so die ursprünglichste Art des Erzählens. Weil der Klang der Sprache einfach dabei ist. Denn im Buch ist das der einzige Nachteil des Buches, ist halt der, dass die Sprache man selber zum Klingen bringen muss und die wenigsten setzen sich hin und lesen sich laut vor. Sodass ich finde, dass es eigentlich immer noch was dazukommt, wenn man dann eine menschliche Stimme dazu hört. Ja, also die Buchautorin muss ja ihre Geschichten zu Papier bringen, damit sie sich verbreiten. Wir können uns ja heute nicht mehr ins Lagerfeuer setzen und erzählen. Aber ich finde, das Hörbuch ist für mich also genauso wichtig. Wenn ich mir vorstelle, die Kinder liegen da auf dem Bett oder malen was und hören dabei, wie ihnen die Geschichte erzählt wird, dann ist das für mich gleichwertig mit dem Vorlesen. Ich weiß, es ist immer ein bisschen ketzerisch, aber ich denke, das ist so.
So, meine Lieben, was sind eure Lieblingsargumente für ein Hörbuch? Egal, ob es Hörspiel oder eine Lesung ist. Ja.
Weil ich so angeguckt werde, fange ich mal an. Ich hatte gerade eben schon gesagt, wir hätten gerne gewusst, was Frau Funkel gemeint hat mit dem Ketzerischen. Ne? Das hätte man sie jetzt gerne gefragt.
Ja, genau.
Also für mich ist das Schöne am Hörbuch, und es klang hier ja auch an, dass es wirklich so dieses Erzählen hat. Also man ist auch noch für sich, wie beim Buch, aber man hat eben so ein bisschen eine größere Vertrautheit, finde ich, die natürlich auch durch eine schöne Stimme hergestellt werden muss, aber man kann nebenbei konzentriert, wie sie sagt, zeichnen oder andere Arbeiten machen und man wird trotzdem unterhalten dabei. Und ich finde auch, Beim Zuhören, das Zuhören ist für mich jetzt, aber es mag meine persönliche Vorliebe sein, auch noch mal intensiver als Lesen.
Genau, ich würde auch anschließen an das, was Cornelia Funke gesagt hat, dass das Wort, also das gesprochene Wort, ja, die ursprüngliche Form der Literaturvermittlung ist. Die gab es ja schon lange, bevor die Schrift überhaupt erfunden wurde, geschweige denn der Buchdruck. Das ist auch eine ganz andere, unmittelbare, sinnliche Erfahrung. Ne? Da ist kein Abstand zwischen dem, was ich wie beim Buch, da ist immer ein Abstand zwischen dem, was ich sehe und was ich dann im Kopf aufnehme. Bei gesprochener Literatur geht es direkt in meinen Kopf. Da ist irgendwie da ist nichts zwischen mir und dem, was ich gerade wahrnehme.
Das nee, stimme ich dir Tolle. Voll zu.
Manchmal gibt es auch bei bestimmten Sprechern, die können Teile einer Geschichte herausbringen, die man vielleicht selber nicht entdeckt hat. Ich finde, das ist noch eine Stufe dazwischen, wo es was zu entdecken gibt, was man vielleicht nicht selber gefunden hat beim Lesen.
Ja, ich kann mich da meinen Vorrednern eigentlich nur anschließen und sehe also auch das Hörbuch als wirklich eine originäre, eigene Sache an, die gar nicht auch so unbedingt vergleichbar mit dem Lesen ist. Denn die Erfahrung, wirklich, wenn ein guter Sprecher, eine gute Hörspielproduktion, ein tolles Feature, das ist einfach auf einer ganz anderen Ebene, als alleine ein Buch zu lesen. Außerdem gemeinsam kann man natürlich auch hören. Da ergibt sich ein viel größeres Spektrum, als alleine ein Buch zu lesen.
Also ich finde, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Der WDR hat mal so ein tolles Schlagwort gemacht vor Radiosendung. Geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Und ich finde, das ist der springende Punkt bei allen Hörbüchern. Wolltest du was sagen?
Ja, genau, das finde ich auch. Das geht ins Ohr und bleibt im Kopf. Und so, wenn man selber Hörbücher macht und dieses Glück hat, das machen zu können, kriegt man auch besonders mit, was es eigentlich heißt, wenn so ein Sprecher oder eine Sprecherin einen Text liest. Man liest ja vorher den Text, das Manuskript, und oft hat man wirklich erlebt, das wie so einen magischen Moment, wenn dann plötzlich eine Stimme diesen Text mit Leben erfüllt. Das ist wirklich so was ganz Besonderes oftmals. Und dann wird der Text richtig lebendig, dann haucht der Sprecher dem Leben ein. Das ist dann wirklich so ein Glücksfall.
Ja. Ja, ich merke das auch in meinem täglichen Arbeit auch. Ich produziere Hörbücher als Regisseur und ich lese auch die Manuskripte vorher. Und manchmal ist es erstaunlich. Ich habe schon als Regisseur habe ich viele Notizen gemacht, habe ein Bild im Kopf, wie jeder Satz eigentlich gesprochen werden sollte. Der Sprecher kommt und setzt sich hin und fängt dann was völlig anderes zu machen. Und ich denke, toll. Also ich wäre nie drauf gekommen. Und das finde ich wirklich schön bei Hörbüchern.
Ich glaube, das ist sehr schwierig, zu einem Text den passenden Sprecher beziehungsweise beim Hörspiel die passenden Personen zusammenzukriegen, dass es wirklich so ein magischer Moment ist. Wie gesagt, dieses Wort geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Ich glaube, das ist das, was wir uns alle wünschen bei den Produktionen.
Ich möchte da gerne dazu anmerken, dass das auch, finde ich, eine große Verantwortung ist, ne? Den richtigen Sprecher auszusuchen. Also ich glaube, wir, die wir im Hörbuch- oder Hörspielbereich arbeiten, haben natürlich eine Bandbreite, kennen viele, haben viele schon gehört, hören intensiver grundsätzlich. Aber also trotzdem, oder bei mir geht es auch so, bei mir ist es ja so, dass meine eigenen Texte, die ich geschrieben habe, vertont werden. Und da höre ich meistens beim Schreiben schon die Stimme und weiß schon, von den Sprechern, die wir kennen, welcher das sprechen muss. Und ich finde, es ist auch ein Privileg, die Stimme aussuchen zu dürfen. Natürlich, uns ist es jetzt Gott sei Dank erst einmal passiert, dass auch jemand gesagt hat, die Stimme hätte ich nicht besetzt. Aber es ist auch eine Entscheidung, die man da fällt. Und es ist ein Stück weit auch eine Interpretation oder eine Vorabinterpretation des Textes schon.
Ja. Ich habe hier so 10 Punkte mal aufgelistet, was ein Hörbuch eigentlich leisten kann. Zum Beispiel Double Your Time. Also das heißt, wenn man ein Hörbuch hört, man kann was dabei machen, ne? Aber es kommt eben darauf an, dass es keine Denkarbeit ist, weil dann ist es verlorene Liebesmühe. Aber das finde ich eben schön, das ist ja bei Musik ähnlich, ne?
Ja, das kann ich schon bestätigen. Also ich denke mal schätzungsweise, dass so 70-80% meiner Kunden wirklich dieses Double Your Time nehmen. Das heißt Hörbuchkonsum im Auto. Viele, viele Kunden, die auch beruflich, ob sie jetzt künstlerisch aktiv sind oder so, bestimmt während der Arbeit Hörbücher konsumieren und erleben können. Es sind wirklich vielleicht nur 20-30%, die sich einfach mal so in den Sessel setzen und nur hören. Die meisten wirklich zwischendurch mit dabei und
Das ist ja das Charmante, also man kann eben wirklich mehr Literatur genießen, weil man eben auch andere Dinge erledigen kann, bügeln oder Autofahren oder sonst was.
Ja.
Wobei ich glaube, es sind mehr Leute als diese 20%, die tatsächlich das zu Hause im Sessel hören oder auf der Couch, die einfach entspannen wollen. Weil man sitzt den ganzen Tag vorm Computer und guckt und so und ist dann einfach müde, jetzt weiterhin Bilder aufzunehmen, dann mal die Augen zuzumachen und einfach nur zu hören. Ich glaube, das genießen auch sehr viele. Es zeigen auch Umfragen. Es gibt ja da verschiedene Umfragen, die wirklich so von 40-50% reden, die hören, also die Hörbücher eben hören und sonst nichts machen.
Wie ist das bei euch?
Bei mir persönlich, also ich kann nicht laufen und Cowboying kaum gleichzeitig. So, das ist, wenn ich anfange zu bügeln und ein Hörbuch anmachen würde, dann hätte ich so Löcher in den Hemden. Und Autofahren, das wäre ganz, ganz gefährlich. Also bei mir geht das gar nicht. Ich fange an, einfach zuzuhören. Alles andere, die ganze Welt ist dann weg. Also bei mir persönlich.
Ja, so soll es ja auch sein eigentlich, ne? Wenn man ein Hörbuch oder ein Hörspiel hört, dass dann man alles vergisst und in eine ganz andere Welt eintaucht.
Also ich habe auch schon Autobahnausfahrten verpasst, weil ich im Hörbuch so tief drin war, dass ich nicht mehr auf den Verkehr oder auf den Weg geachtet habe. Und andererseits aber auch im Auto angefangen zu hören und zu Hause dann auf dem Sofa zu Ende gehört, weil es eben doch einen so gefesselt hat und man einfach weiterhören wollte.
Ja. Nee, das ist mir zum Beispiel bei einer Produktion von dir so gegangen, Fred in der Eiszeit. Das war so spannend. Also ich habe mich wirklich zum Schluss als Fred gefühlt. Ja, das besser kann es nicht sein, ne? Und ich meine, bei manchen Produktionen wie bei dem Arnie, ne? Der Nöten als Sprecher eröffnet einem Dimension, die man so gar nicht, also ich hätte den Arnie als Buch nicht gelesen, aber als Hörbuch ist es durch die Sprache vom Ulrich Nöten einfach grandios.
Ja. Uli Nöten ist auch ein gutes Beispiel dafür, denn Uli Nöten ist auch sehr wählerisch in dem, was er liest. Der liest nicht alles. Wir haben ihm auch schon Manuskripte vorgelegt, da hat er sich reingearbeitet und hat dann irgendwann gesagt, also ich würde es ja gerne machen, aber ich kann es nicht, ne, weil irgendwie der Text mir überhaupt nicht liegt. Mhm. Also er muss da auch wirklich, der Sprecher muss auch einen wirklichen Zugang zum Text finden.
Ja.
Und Uli Nöten ist so jemand, der da wirklich sehr gut ist und auch sehr genau, und der bereitet sich auch äußerst akribisch vor. Sei es jetzt bei Arnie oder jetzt aktuell haben wir mit ihm 100 Jahre Einsamkeit aufgenommen.
Er hat
vorher das spanische Original gelesen. Ja. Den Text nochmal bearbeitet, Übersetzungsfehler gefunden sogar.
Ach.
Sodass das im Buch jetzt nochmal korrigiert wird. Das Buch ist noch nicht erschienen, das kommt im Juni raus. Also das ist schon toll, ist ein besonderes Glück. Und dass das natürlich dann noch entsprechend wirkt, wenn er liest, das ist irgendwie auch kein Wunder.
Ja, also gerade bei 100 Jahre Einsamkeit, ich kann mich als Buchhändlerin noch sehr gut erinnern, als das Buch erschienen ist, das ist sowas von bedrückend und erdrückend. Also dann das als Hörbuch finde ich super.
Ja, genau. Ja. Gerade, das ist ja auch die Chance, dass so Klassiker eigentlich von ihrem Staub da auch nochmal befreit werden. Wenn eben eine frische Stimme, die es gut durchdringt, das nochmal aufgreift und wiedergibt. Die Hörspiele können das auch wunderbar lösen. Also nochmal ein Beispiel aus unserem Verlag, Manhattan Transfer. Das ist ein Buch, was lange Zeit eigentlich vergessen war, obwohl es wirklich ein ganz monumentaler Roman des 20. Jahrhunderts ist und ein wichtiger Roman. Durch dieses Hörspiel hat der Text einfach nochmal eine ganz neue Beachtung gefunden.
Ja, kann ich nur bestätigen.
Ja.
Ja, und da auch vor allem, wenn ich kurz Stichwort Manhattan Transfer, hat die Musik wahnsinnig die Stimmung auch rübergebracht. Also das ist nochmal natürlich ganz was anderes als ein Hörbuch, ne? Das nur, nur in Anführungszeichen gelesener Text ist. Und da ist man richtig in der Zeit dann.
Aber die Erfahrung mache ich auch, dass gerade bei klassischen, schwierigen Texten dem Hörer einfach ein einfacherer Zugang durch eine hervorragende professionelle Interpretation gegeben werden kann. Mhm. Und dass viele, die sich gar nicht mehr zutrauen, vielleicht das Buch zu lesen oder die Muße, und dann wirklich einen enormen Mehrwert durch den Sprecher und durch das Hörbuch haben. Und das ist ja, also Nöten hat ja auch hier Dostojewski und so eingelesen beim DAV, und das einfach mit einer Akribie und mit einer Stimmung und Tonlage, die kann man sich gar nicht erlesen, sondern wirklich einfach traumhaft erhören.
Ja.
Wenn,
Nee, also das ist wirklich wahr. Es gibt halt ein paar Sprecher, die sind einfach so unglaublich von der Stimmung her. Ein gutes Beispiel ist der Stefan Kaminski. Genau wie Ulrich Nöten oder Christian Brückner oder wen von den großen Sprechern man auch nennen will, die haben einfach die Fähigkeit, verschiedene Stimmlagen dem Hörer zu vermitteln, dass man das Gefühl hat, das sind 5 oder 6 oder 7 Leute, und das, finde ich, ist die Kunst der Sprecher und natürlich des Regisseurs, der den Sprecher betreut. Finde ich jedenfalls.
Dem kann ich eben nur beipflichten, aber es kommt eben immer auch auf den Text an. Ne?
Ja.
Stefan Kaminski finde ich auch wunderbar, ne? Weil er auch so ein Stimmenkünstler ist und so viele Figuren interpretiert in einem. Dann gibt es aber wieder andere Texte, die auch einfach ein ruhiges Erzählen verlangen, wo dann ein anderer Sprecher oder eine andere Sprecherin einfach sehr gut ist. Ne?
Ja, ich wollte, ich wollte halt nur sagen, dass die Kunst der Sprecher eben darin besteht, Stimmung rüberzubringen.
Genau, ne? Genau. Und dazu ist es immer ganz wichtig, dass der Sprecher eben auch einen Zugang zu dem Text hat.
Ja.
Manchmal braucht er auch die Unterstützung des Regisseurs oder sogar oft ist es so. Ne? Das heißt, der Regisseur geht ja auch sehr vorbereitet in diese Aufnahme rein und hat schon einen Begriff davon, wie dieser Text zu verstehen ist. Und das handelt er oftmals auch mit dem Sprecher aus. Mhm. Das ist die Leistung des Regisseurs, ja. Ne?
Ja, also dann, genau wie Fremdworte, die meinetwegen bei 1001 Nacht vorkamen, da war ich im Studio mit dabei und da war extra jemand, der Sprecherin das vorgesprochen hat, damit das nachher im Fluss richtig rüberkam. Ne?
Genau.
Also das sind dann auch noch so Schwierigkeiten.
Genau, ja, das ist auch ganz wichtig. Also zum Beispiel, wir machen ja sehr viele skandinavische Krimis, schwedische Krimis. Da die richtige Aussprache zu finden für die Straßennamen oder Personennamen. Da haben wir dann auch eine Schwedin, die vorher auf die Namen aufspricht, sodass er einen Sprecher geben kann und er weiß, wie er die zu sprechen hat. Ne?
Ja.
So das,
ja, wir kommen nachher nochmal zu dem Stichwort Produktion. Da kommen all diese Dinge ja zum Tragen. Ne? Aber wer Bücher hört, kann noch mehr lesen. Das unterschreibe ich voll und ganz. Ich weiß nicht, wie es mit Ihnen allen geht?
Also vielleicht ähnlich wie bei schwer zugänglicher Literatur finde ich das auch bei Sachhörbüchern zum Beispiel, dass ein guter Sprecher da unglaublich die Berührungsängste nehmen kann, dass er durch die Art und Weise, wie er spricht oder wie er diesen zum Teil, ich überlege die ganze Zeit nach einem guten Beispiel, ich habe die Geschichte der Welt in 100 Objekten zum Beispiel, ist sowas, wo man, das ist so ein dickes Buch, die ganze Geschichte der Welt, man denkt, das fasse ich gar nicht an, weil es ist so viel Wissen, das werde ich mir nie erlesen können, aber wenn ein Sprecher da gut durchführt und gut moduliert und die Sachverhalte einfach gut erzählt, dann ist es auch viel zugänglicher. Also dann traut man sich vielleicht da auch eben an schwierige Themen ran oder an Bücher, die man sonst sich nicht vielleicht gekauft hätte.
Das war übrigens ein gutes Beispiel, was du gerade genannt hast.
Genau, man kann eben in solchen Features zur Geschichte zum Beispiel wunderbar Zeit wiedergeben. Also weil jede Zeit hat ja ihren eigenen Klang. Und wenn man die entsprechenden Geräusche rüberbringt, fühlt man sich auch sofort in dem Ort und in der Zeit wiedergegeben. Ja. Ne? Also das kennt ja jeder. 50er Jahre, wenn man da Politiker reden hört, das klingt ganz anders als heute.
Stimmt.
Und das kann man eben über das Akustische sehr gut vermitteln. Auch. Mhm.
Naja, das finde ich bei den Sachhörbüchern, gerade im Feature-Bereich, ganz spannend. Ich muss ganz ehrlich sagen, aber da tickt mit Sicherheit auch wieder jeder anders. Also so ein reines Sachbuch nur gelesen, hätte ich immer meine Schwierigkeiten bei bestimmten Themen, weil man natürlich im Buch immer wieder zurückblättern, unterstreichen kann. Also das fällt mir manchmal dann sehr schwer. Aber so im Sachhörbuchbereich, wie gesagt, das noch akustisch unterlegt mit Stimmen, mit Musik, mit Geräuschen aus der Zeit oder eben als Feature aufgebaut, dann ist das einfach auch wieder ein Mehrwert zum Buch, weil da einfach wirklich diese ganze Stimmung eingefasst wird.
Also ich habe oft das Argument gehört, nicht, also lesen kann ich selber, Das ist Blödsinn, weil man ja nur die eigene Stimme selber im Kopf hat. Also ich präferiere beides. Ich lese und ich höre. Und dann kann ich ja letztendlich entscheiden, was ich lieber haben will. Ne? Also für mich ist einfach wirklich wichtig der Sprecher, der mich ja, ins Himmelreich trägt.
Naja, weil der Sprecher wirklich so wichtig ist und das Hörbuch ja nun schon seit geraumen Jahren auch beim Publikum und beim Kunden angekommen ist, ist ja heute, ist oft so, zumindest bei mir im Laden, dass die Kunden kommen und nicht fragen nach einem bestimmten Buch oder Thema, sondern hat der und der Sprecher ein neues Hörbuch gelesen. Also das geht dann wirklich, wird von hinten aufgerollt und dann wird überlegt, okay, wäre das ein Text, der mir gefällt. Also nicht ist vom Autor was, sondern hat der Sprecher was gemacht. Und das ist schon spannend, finde ich.
Ja. Also der dritte Punkt ist so nah am Buch wie kein anderes Medium. Das kommt drauf an, finde ich. Ob es ein Hörspiel ist oder eine reine Lesung.
Ich verstehe es nicht ganz. Was meinen Sie, dass man so tief eintauchen kann? Oder, ich meine, ja, das hatten wir schon besprochen kurz.
Ja, das hatten wir schon gerade. Und Zugang zu ungewohnter Literatur hatten wir ja auch eben schon.
Ein bisschen, ne? Aber das finde ich ist wirklich sehr wichtig. Was wir in unserem Verlag versuchen auch zu machen, ist Ausgaben herzustellen, die es nicht unbedingt als Buch überhaupt gibt. Zusammenstellungen zu finden von ungewöhnlichen Quellen und das zugänglich zu machen. Und eben durch eine Stimme hat man einen leichteren Zugang zu diesen Werken. Wir haben vor ein paar Jahren, war relativ erfolgreich bei uns, Jean-Henri Fabre,
ja.
Erinnerungen eines Insektenforschers. Also das ist ein 10-bändiges Werk, ist herrlich, aber so lang als Buch. Und er hat so kleine Insektenbiografien geschrieben. Und wir haben 4 kleine Geschichten daraus geholt. Und Gerd Heidenreich hat das dann eingesprochen. Und dadurch kann man wirklich einen schnelleren Zugang zu Fabre finden, weil erstens sind die 4 sehr gute Geschichten ausgewählt und dann ist Gerd Heidenreich da, der auch so ein super Sprecher ist und sehr, auch so einer, der unglaublich gut vorbereitet ist. Da war in einer Geschichte waren 2 Seiten auf Latein und er hat das auf Latein mit Betonung eingesprochen, weil er eben Latein sprechen kann.
Super.
Wir haben das aber rausgeschnitten aus dem Buch, weil ich habe gedacht, die meisten verstehen das nicht.
Habt ihr nicht dafür einen Preis sogar gekriegt?
Ja, für die erste Geschichte haben wir den Deutschen Hörbuchpreis gewonnen.
Genau, wollte ich doch sagen.
Da hätte ich dann einfach mal eine Frage an die Verleger, weil ich mich als Händler manchmal frage, worin liegt die Entscheidung, ein Titel, wenn, weiß ich nicht, die erste oder wievielte Auflage abverkauft ist, dann nicht mehr neu produziert oder nachproduziert wird. Weil bei vielen Sachen, auch mit dem Le Favre, bin ich einfach traurig, dass die einfach nicht mehr nachbestellbar sind. Und die werden nachgefragt dann nochmal und die gibt es nicht mehr. Woran liegt das?
Ja, es ist so eine CD-Produktion. Wir hatten das dann zum Schluss als Box, wo alle 4 CDs drin waren. Und das ist eben eine teure Produktion. Und man muss, sagen wir mal, mindestens 1000 Stück produzieren, was auch wirklich mindestens ist. Besser wäre 2000 Stück. Und man muss schon überlegen, verkaufen wir genug, dass dieses Geld zumindest wieder reinkommt für 1000 Stück. Wo genau das ist, weiß ich nicht genau aus dem Kopf, aber so 30 Vorbestellungen oder so reichen nicht, ne? Also es müsste schon Hunderte sein, dass wir denken, wir schmeißen es nicht aus dem Fenster. Und dazu für eine Hörbuchhandlung ist es doof, aber digital gibt es das zum Download immer noch in aller Ewigkeit wahrscheinlich. Ich meine, es ist auf jeden Fall schöner haptisch. Wir haben uns sehr viel Mühe grafisch und so gegeben mit der Ausgabe. Aber vielleicht machen wir das auch noch, also mit Fabre. Also wir haben doch einige
weil ich finde es einfach so spannend, dadurch, dass ich 15 Jahre die Hörbuchhandlung habe und weniger, aber es gibt einige Titel, die es im Grunde genommen schon seit dieser Zeit gibt, die anscheinend auch immer, also das ist mit Sicherheit nicht die erste Auflage, wo sich dann irgendwann ein Verlag entscheidet, dieser Titel ist mir so wichtig, den lasse ich einfach als Longseller laufen und der ja auch immer wieder läuft.
Das ist natürlich
und
ein...
Und dann, wie gesagt, so Bestseller, da weiß man gut, das ist nach einem Jahr durch, denkt, da macht der Händler, da macht der Verlag, prima, abverkauft, wird nicht zwingend dann nochmal nachproduziert. Aber wie gesagt, das ist für mich immer so die Frage, weil wo entscheidet so ein Verlag so den Titel oder die paar Titel, lasse ich einfach als Longseller, weil die, ne, bei Klassikern hat man es ja einfach immer im Programm.
Man muss es sich tatsächlich leisten können. Also bei uns ist es auch unterschiedlich. Es gibt so ein paar Perlen im Programm, da würde ich auch immer sagen, den halten wir lieferbar, da machen wir jetzt auch eine Auflage, auch wenn wir die in 10 Jahren nicht verkaufen. Das können wir aber machen, weil wir es uns leisten können, weil wir die Bestseller haben, die sich dann eben ein paar tausend Mal verkaufen. Deswegen können wir es uns auch leisten, einen Titel am Lager zu halten, der vielleicht nur 5 oder 10 Mal im Jahr verkauft wird. Und wir sind dann trotzdem an die Gegebenheiten gebunden, eine Auflage von 1000 zu machen, weil alles andere macht gar keinen Sinn. Haben die Lagerkosten, aber das leisten wir uns dann. Ne? Und so gibt es dann einen Knut Hamm, so einen Hunger, das ist eine tolle Aufnahme. Die gibt es dann immer noch lieferbar. Oder eine Hertha Müller, die wirklich so tolle Sachen geschrieben hat und zum Teil auch selbst eingelesen hat. Die verkaufen sich heute nicht mehr, aber wir können es machen, weil wir umgekehrt auch Nele Neuhaus eben verkaufen, im Wald, den neuesten Krimi von ihr, der dann richtig gut geht. Das ist so die Kunst des Verlegens, würde ich letztlich sagen. Also das muss sich rechnen. Ne? Entschuldigung, ja, sterben können wir nicht.
Es muss sich rechnen. Es kommt noch ein Buchverlag dazu, der die Rechte vermittelt. Und meistens kriegt man die Rechte für 6 bis 8 Jahre. Und danach muss man neu verhandeln. Und dann ist auch noch ein bisschen Geld im Spiel, was die vielleicht sehen wollen vorneweg. Und das macht alles noch ein bisschen schwieriger.
Ganz genau.
Wie ist das bei dir?
Ich glaube, ich kann da nicht so wirklich mitsprechen, weil wir eine Reihe haben. Und ich glaube, die Schwierigkeit bei einem Verlag ist es sozusagen, den Backkatalog interessant zu halten. Ich könnte mir vorstellen, eine Neuerscheinung hat auf jeden Fall erstmal gute Aufmerksamkeit. Und dann ist es wichtig, dass man versucht, einen Titel zu schaffen, der interessant bleibt oder der neugierig macht weiterhin. Bei einer Reihe, die befruchtet sich so ein bisschen gegenseitig. Und dazu ist es bei uns noch Kinder. Da haben wir den Vorteil, dass oft jüngere Geschwisterkinder nachwachsen und die dann doch immer wieder gucken, gibt es in der Reihe wieder was Neues. Aber das ist einfach für uns ein großer Vorteil. Ich glaube, sonst teile ich das auch. Also es muss sich rechnen, man muss sich gut überlegen, lohnt sich so eine aufwendige Produktion zu machen. Bei uns ist es jetzt auch noch Hörspiel, wo teilweise bis zu 11 Sprechern kommen, Geräuschemacher, Musik gemacht wird. Und das ist ja wirklich eine knallharte Kalkulation dann auch.
Ja, ich glaube, bei aller Liebe zum Hörbuch, genauso wie zum Buch, wie heißt der Spruch? Am Gelde hängt's, zum Gelde drängt's. Ne? Also man muss sich sehr genau überlegen, wie man sozusagen über die Runden kommt. Ne? Ja, mach's mal weiter, bitte. Mach mal bitte Punkt 6. Ja.
Das, so, das hatten wir so ein bisschen ja schon angesprochen, ne? Dass man über gute Sprecher vielleicht die Hemmschwelle senken kann, dass Hörer sich mit,
ne,
Sachbüchern,
ja,
befassen.
Ja.
Genau. Also, da kann man jetzt auch nochmal über Kinderhörbücher sprechen, weil Hören für Kinder wahnsinnig wichtig ist. Die lernen damit, also die Konzentrationsfähigkeit, das ist ja alles nachgewiesen, die Konzentrationsfähigkeit erhöht sich, die Kreativität wird größer, das Sprachvermögen wird besser, wenn die viel Hörbücher hören. Ne?
Ja.
Also das ist ja nachgewiesen. Es gibt ja auch verschiedenste Initiativen, zum Beispiel die Stiftung Zuhören, die so ganze Programme für Schulen entwickelt, wo die quasi so Kurse belegen können oder so Gruppen machen können, wo sie einfach das Zuhören erlernen. Ne? Auch Zuhören als Konfliktvermeidung und so. Und da sind Hörspiele einfach eine wahnsinnig gute Hilfe und eine gute
Methode. Ja, und auch ein Einstieg, also ein Einstieg dann tatsächlich zum Buch. Das hören wir von Buchhändlern oft, dass Kinder irgendwie vielleicht lesefaul sind, öfters sogar dann auch eben die viel zitierten Jungs, die nicht so gerne lesen, und dass die übers Hörspiel dann doch Lust bekommen, mal in das Buch vielleicht sogar zu gucken, zu dem Sie ein Hörspiel gehört haben und vielleicht sogar die Unterschiede zwischen Buch und Hörspiel zu entdecken oder eben sogar sich dann daraufhin mal in eine Buchhandlung trauen und doch nach Themen suchen. Also ich glaube, es befruchtet sich wirklich auch gegenseitig dann, ja. Buch und Hörbuch. Ich würde das auch nie als Konkurrenz sehen oder auch Hörspiel und Buch.
Ja, das sowieso. Also das, ich meine, das ist ja auch da gibt es ja auch die Umfragen, dass gerade die Leute, die viel lesen, auch viel hören oder umgekehrt. Ne? Mhm. Also das ist was sich gegenseitig befruchtet. Ne? Man nutzt die Literatur als Leute.
Entschuldigung, meine blöde Erkältung.
Ja, das kann ich auch bestätigen. Also dass manchmal etwas Aufklärungsarbeit im Laden, dass Eltern manchmal sagen, nee, ich möchte, dass das Kind erstmal das Buch liest. Und gerade natürlich bei den Kindern, die einfach a priori Schwierigkeiten mit dem Lesen haben und das lieber hören wollen. Und dann sage ich immer, lassen Sie es. Also wenn sie nicht liest, dann kriegt sie wenigstens, oder das Kind, der Junge oder das Mädchen, kriegt sie wenigstens über das Ohr das mit. Und dann habe ich ganz oft die Erfahrung gemacht und die Eltern sind dann ganz glücklich, kommen rein, dann haben die das Hörspiel und die Lesung 10-mal gehört und sagen so, jetzt lese ich das, weil die Kinder durch das Hören die Sicherheit haben und die Scheu vor dem Buch und vor dem Text, das geht auf einmal wunderbar. Ja. Also das ist genau das, was du gesagt hast, dass das Befruchten zwischen Hören und Lesen dann einfach eine ganz tolle Sache ist. Und das ist einfach keine Konkurrenz. Und ich weiß, eine bessere Wissensvermittlung, ich wäre immer ein bisschen vorsichtig mit diesen Adjektiven. Es ist einfach was anderes, es ist eine Ergänzung. Und ich kann mir ein Buch, was weiß ich, über Ägypten, ein Fachbuch lesen und dann gleichzeitig mit Kindern dann vielleicht hier noch deine Hörbücher dann aufarbeiten oder ein tolles Feature darüber hören. Das sind ja Sachen, die sich ergänzen, nie ausschließen. Und das ist ja das Tolle, dass es eben den Markt gibt, der mittlerweile so groß ist. Und man hat die Wahl der Qual und man hat aber die Möglichkeit auszusuchen. Mhm.
Ich möchte noch anmerken bei dem, dass Kinder manchmal so ein bisschen sogar Angst haben vorm Lesen, dass wir das ganz konkret im Freundeskreis haben, ein Kind, das Lesen auch als Pflichtveranstaltung sieht, weil die wissen, sie müssen in der Schule eben gut vorlesen können und gut lesen können. Und wenn das einfach am Anfang noch nicht so gut klappt, vielleicht bei manchen, dann finden die übers Hörbuch trotzdem Zugang zu Literatur und verlieren die Angst dann vor dem Text auch ein bisschen.
Ja, und ich habe dann auch eine Reihe von Kunden, die Lehrer sind und dann Hörbücher, dann eher für Spiele, auch zum Beispiel im Kunstunterricht einsetzen, die also bei bestimmten Arbeiten dann einfach, damit die Klasse einfach Ruhe ist, die Kinder das Hören mal wieder lernen, das wirklich positiv einsetzen oder in Montessori-Schule in den Freiarbeiten oder wenn schlechtes Wetter ist und die Kinder nicht in die Pausen wollen. Und das wird angenommen und die Lehrer sind glücklich, weil sie endlich mal Ruhe in die Klasse reingebracht haben und die Kinder wirklich einfach dann so ein bisschen angefixt werden. Und wenn viele Kinder, die sich einfach nicht mehr eine Viertelstunde auf irgendwo oder 10 Minuten auf irgendwas konzentrieren kommen, können dann einfach über so ein Hörbuch auch mal wieder sowas wie Konzentration und an einem Thema hängen bleiben lernen. Und das steht natürlich mit euren tollen Produktionen. Strengt euch an.
Ja. Und das gilt, also dieses ruhiger werden, das gilt ja auch für Erwachsenenhörbücher. Ne? Das ist, das Hören entschleunigt total. Ne? Es ist ja auch so, zuzuhören, also einen Text laut vorzulesen, dauert ja auch viel länger. Allein von der Zeit her, wenn ich was selbst lese, bin ich ja in der Hälfte der Zeit irgendwie mit einer Seite durch. Also das heißt, es entschleunigt wirklich. Ich lasse mich auf den Rhythmus ein, der Atem wird langsamer, der Herzschlag wird ruhiger. So, das ist schon toll.
Machst du mal weiter, bitte? Okay.
Ja, das war so ein großes Vorurteil, als so das Hörbuch eigentlich anfing. Das wirst du Anne, wahrscheinlich auch wissen,
ja.
So mit, ne?
Genau.
Dass man sagte, naja, Hörbuch, das war so vor 20, 25 oder 30 Jahren. Hörbuch ist was für Lesefaule, Analphabeten, Sehbehinderte, Blinde. Ne?
Ja.
Natürlich ist es das auch. Ne? Das ist auch ein wichtiges Medium. Also gerade für Sehbehinderte ist es toll, da eine Möglichkeit zu haben, Literatur zu genießen. Und aufgrund der Vielfalt, die es mittlerweile im Hörbuchmarkt gibt, ist es auch, sind es gut umgesetzt. Wenn ich dran denke, was es früher gab in der Blindenstudienanstalt aus Marburg, da haben dann Studenten irgendwelche Texte vorgelesen, was wirklich so von nicht so toller Qualität ist, wie wenn man es heute hört. Aber
das waren die Anfänge.
Das waren
ne?
die Anfänge,
ja,
genau.
Ja.
Und gegen diese Vorteile musste man aber auch angehen und sagen, nee, Das Hörbuch ist eigentlich ein sehr modernes Medium. Das ist was Tolles. Also all das, was wir vorhin gesagt haben, es schafft neue Zugänge zur Literatur. Das spricht junge Leute an. Es ist gerade die aktiven Leute, die viel unterwegs sind, die kulturell viel interessiert sind. Das muss man erstmal durchsetzen, in die Köpfe reinkriegen. Ne? Mhm. Ich erinnere mich so, ich mache das Hörbuch seit 20 Jahren, glaube ich. Als ich so anfangs erzählt habe, was ich so mache, sagten die Leute dann immer so, ach, das ist ja interessant, das ist was so für meine Oma, die kann ich mir so gut gucken. Und heute, ich habe jetzt einen Vortrag vor einer Uni vor Studenten gehalten und habe da mal am Anfang gefragt, wer von euch hört dann Hörbücher? Und wirklich alle haben die Hand gehoben. Ne? Also das hat sich wirklich so komplett gewandelt in den letzten 20 Jahren, Gott sei Dank.
Mhm. Es gibt ja auch einen Verlag, ich möchte den Namen nicht unbedingt nennen, der extra eine Produktion für Sehbehinderte und Blinde macht, wo man über so eine Art Touchscreen dann Kapitel vorher oder später, weißt du nochmal genau, wie die hier...
DESI-Format.
Ja, das DESI-Format, genau. Vielleicht kannst du mal was dazu erzählen?
Ich kann wenig dazu erzählen. Also das ist ein Format, ich weiß nicht, ob die Blindenbücherei das mitentwickelt hat oder nicht, aber die benutzen das auf jeden Fall. Die Blindenbücherei ist hier in Leipzig und die produzieren, sie haben sozusagen das Recht, alles, was es gibt, als Hörbuch zu produzieren, und dann wird es kostenlos an Blinde verliehen. Und dieses System ist sehr interessant. Also es ist schwer aufzubereiten, aber der Text ist wirklich wort- oder satzweise gekoppelt mit dem Gesprochenen. Mhm. Und deswegen kann man das lesen und hören, gleichzeitig einen Satz zurückblättern oder eine Seite zurückblättern, wie man das sonst im Buch machen würde, wie Sie eben gesagt haben, mit Sachbüchern, wo man denkt, ach, was war das auf der letzten Seite? Und dann kann man da eben doch ziemlich gezielt Stellen finden in den Texten. Das ist eine hervorragende Sache.
Also da gibt es besondere Geräte dafür. Und soweit ich erinnere, macht der Argon Verlag auch eben DESI-Hörbücher, ne?
Wir hatten auch damit experimentiert mit Kochbüchern, aber irgendwann haben wir damit aufgehört.
Ja.
Irgendwie, da sind auch andere, also Geräte, auch online Sachen, die automatisch vorlesen können und für Kochbücher oder was auch immer. Und es gibt auch andere Alternativen. Eben, wie gesagt, es ist sehr aufwendig aufzubereiten, weil man muss wirklich, man hat die Audioaufnahme und man hat den Text und man muss wirklich per Hand das dann so stückweise zumindest, man kann es absatzweisen sagen, hier ist dieser Absatz, ist von Minute da bis Minute da. Da kann man nicht so genau gezielt Sätze aussuchen. Man kann nur dann absatzweise das machen. Wenn man es richtig gut macht, muss man dann jeden Satz nehmen und sagen, dieser Satz wird von Minute 27 bis 28 auf der Aufnahme abgespielt. Und deswegen ist es sehr aufwendig.
Ja. Da erinnere ich mich natürlich an diese unsägliche Dreckgeschichte. Vor Jahrzehnten hatte man eine Hör-CD und man musste die bis Anfang bis Ende anhören und es waren keine Tracks angegeben. Heutzutage sind Tracks angegeben, aber manche Verlage kriegen das nicht fertig, auf der Rückseite oder auf dem Cover zu schreiben, wie viele Tracks da sind. Also da muss noch ein bisschen was getan werden, finde ich.
Ja, eine gute Anregung, danke. Ja, aber das stimmt mit diesen Tracks. Ich weiß, die ersten CDs, wir haben ja damals, war ja Kassette das vorherrschende Medium, und die ersten CDs, die wir gemacht haben, haben wir ohne Track gemacht. Das heißt, man musste die CD bis zum Ende hören. Wenn man mittendrin aufhörte, musste man beim nächsten Mal wieder am Anfang anfangen. Aber komischerweise hat sich kein Hörer beschwert.
Ja, warum?
Bei uns haben sie schon... Ja. Beschwert, aber wir hatten so 15 Minuten
Okay, immer,
Tracks,
ach so,
und die fanden ja. das auch schon, und dann fingen wir an mit 5 Minuten Tracks und dann war alles okay.
Ah, ja.
Und heutzutage ja, mit Streaming und so, das teilt man dann in 3 Minuten Tracks auf und es wird immer kleiner und kleiner.
Naja,
aber da finde ich, kommt es ja auch immer so auf die Produktion an, was du sagtest, dass man Inhaltsverzeichnis haben sollte. Also wenn ich einen Kriminalroman habe, dann brauche ich nicht über 6 CD jeden Track benamst haben.
Das
ist einfach nicht erforderlich. Während das einfach bei einem Sachhörbuch, dann finde ich schon wichtig, also zumindest wenn man nicht den Download, sondern das haptische, die CD oder MP3-Scheibe dann haben will, dann finde ich natürlich ein Inlet, ein Cover auch wichtig, dass wie beim Sachbuch auch, dass ich das kapitelweise ansteuern kann und weiß, was ich jetzt höre. Was aber bei anderen Romanen wirklich nicht erforderlich ist. Da ist es eher wichtiger, egal ob jetzt alle 3 oder 5 Minuten, dass eben die Tracks gesetzt sind. Mhm. Passiert mir heute noch manchmal, damals auch die Deutsche Grammophon, die hat ja damals auch ein tolles Programm gehabt, die Klassiker, zack, alles durchgebrannt. Wenn ich manchmal heute noch so CDs schon mal für Kunden bestelle, dann weiß ich, oh, die liegt schon lange auf dem Lager, wenn immer noch so der Track in einem durchgeht. Ich weiß nicht, damals passen, glaube ich, so 60 Minuten auf eine CD. Wir sind da ja auch schon eine Ecke weiter. Ne?
Ja, da gibt es halt, zumindest ich hatte das, ein Abspielgerät mit Zählwerk. Und dann kann man das ja kapitelweise auf Stopp machen und dann weiter.
Das vergisst man ja dann immer auch.
Ja, das sind Geschichten von vor 1000 Jahren. Also ich finde die modernen Zeiten schon einfach hervorragend.
Also wir halten uns tatsächlich an Kapitel auch, und weil wir auch die Kapitelüberschrift, und dann ist es auch so ein bisschen sinngemäß immer eine Unterbrechung, aber wir haben auch die Anregung bekommen, weil wir teilweise dann so 20 Minuten Kapitel haben, dass sich da auch einige beschweren, könnt ihr das kürzer machen, entweder kurz vorm Einschlafen oder im Unterricht ist es nicht so doll 20 Minuten. Aber dann finde ich auch wichtig, dass man nicht kategorisch alle 5 Minuten eine Pause macht, sondern dass es eben doch sinngemäß oder irgendwie abschnittsweise gemacht ist, so wie der Text ja auch in Abschnitte gegliedert ist, dass man sich da eben dann eine passende Stelle sucht.
Nee, da gebe ich dir voll recht. Wir haben als 8. Punkt, Lesungen sind eine eigene Kunstform. Also normalerweise wird ja immer von Hörbüchern und Hörspielen geredet. Aber Hörbücher sind meines Wissens eben alles. Also darunter fallen Lesungen, Hörspiele, O-Ton, Feature, gibt noch alles Mögliche. Und man darf eben nicht verwechseln, dass es nur Hörbücher und Hörspiele gibt, sondern dass eben darunter sehr viel mehr ist. Und da sind Lesungen natürlich als eigene Kunstform.
Ja, Lesung und dann auch inszenierte Lesung, würde ich noch sagen, oder?
Genau.
Man kann ja auch irgendwie da mit Musik oder mit Stimmungen im Hintergrund. Was jetzt nämlich an schwieriger geworden ist durch diese Mehrwertsteueränderung, dass man da vielleicht manchmal sich dann doch entscheidet, nur eine reine Lesung ohne Musik zu machen, weil man sonst in den anderen Steuersatz oder
Also bei Lesungen nicht, das ist schon ziemlich klar. Da muss schon wenn der Wortanteil überwiegt und das nicht definitiv dramatisiert ist, dann.
Ich glaube, egal ob du Musik oder Geräusche, wenn es 1:1 von einem Buch gelesen ist, dann hat man die 7% statt 19%. Deswegen hat man die Probleme nicht so. Es ist nur, wenn zum Beispiel Stellen in einem Buch dramatisiert werden und dann, man darf sogar verschiedene Sprecher haben. Aber wenn zum Beispiel der Text ist nicht so vorgetragen, wie es im Buch steht, sondern es wird umgeschrieben und ein Teil des Textes wird als Geräusch dargestellt und Dialoge werden nur dramatisch vorgetragen von verschiedenen Sprechern, dann ist es eben Hörspiel und dann muss man 19% berechnen.
Was bei Musik in der Regel immer anfällt, das sind die GEMA-Gebühren.
Das auch.
Das sieht der Kunde, der dann das Hörbuch kauft, nicht unbedingt. Der sieht es nicht, dass man da nochmal einen bestimmten Betrag an die GEMA abführt für die Musik.
Ich weiß nicht, ob das Publikum die Schwierigkeit mit den 7% und 19% weiß. Aber jedenfalls ist das für die Verleger im Hörbuch schon ein springender Punkt, ne?
Erstmal ist es gut, dass das Hörbuch 7% bekommen hat. Also es war ja lange Zeit anders und es ist ja relativ neu, dass wir da dem Buch gleichgestellt sind. dass man da unterscheidet zwischen Hörspiel und Lesung, das ist tatsächlich ein bisschen problematischer. Aber die Freude darüber, dass wir 7% in der Regel für Hörbücher abführen müssen, ist schon groß.
Super. Machen wir mal weiter, bitte. Ja, das habe ich gerade schon erzählt, dass es eben verschiedene Umsetzformen gibt, dass der Oberbegriff halt Hörbuch ist, wie sich das im Allgemeinen durchgesetzt hat, also zumindest bei den Kunden. Es gibt Hörbuch und Hörspiel, aber es gibt eben so viel mehr. Und das,
also was ich im Moment sehr erfreulich finde im Hörbuch, in der inszenierten Lesung, durch das Durchsetzen des MP3-Formates geht der Trend ja auch zum ungekürzten Hörbuch. Und dass also auch im belletristischen Bereich ein Buch oft durch 3-4 Sprecher gerade bei euch auch besetzt wird. Und das finde ich einfach großartig. Mhm. Und das gibt dann wirklich dann vielen Texten, dass das natürlich am Buchtext ist, aber einzelne Personen entweder kapitelweise oder Figuren übernehmen. Und das macht das natürlich dann auch nochmal etwas lebendiger, finde ich, als wenn man so über ein ungekürztes Hörbuch, weiß ich nicht, 2-3 MP3, 1000 Minuten, 10 Stunden, 15, 20, 30 Stunden, finde ich das eine ganz tolle Sache, dass das dann nochmal durch die Sprecher so ein bisschen lockerer wird.
Aber das ist natürlich eine Kunst.
So ein Stück weit,
ne?
Ist es aber auch der Veränderung in der Literatur geschuldet, weil immer mehr Geschichten werden so aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Ist so meine Beobachtung. Mhm. Das war im Laufe der Literaturgeschichte auch mal anders. Also dieses multiperspektivische Erzählen ist verbreiteter geworden und wir können darauf auch viel besser reagieren. Im Buch kann man das gar nicht so abbilden, aber im Hörbuch schon, indem man eben verschiedene Sprecher einsetzt und die verschiedenen Haltungen da stimmlichen Ausdruck verleiht.
Gute Idee.
Da habe ich auch noch mal eine Frage an die Verlage, was mir als Händler manchmal nicht klar ist. Wir haben immer noch beide Formate, das normale Audio-CD-Format und das MP3-Format. Nach welchen Kriterien entscheidet der Verlag offensichtlich nicht nur nach Länge, was als CD, Audio-CD und was im MP3-Format kommt? Also es gibt ja auch immer noch Boxen mit 20 CDs. Da hat sich der Verlag dagegen entschieden, als MP3 zu machen, andere dann nicht. Wonach richtet sich das?
Also die Entscheidung fällt uns tatsächlich nicht immer so ganz leicht. Es ist in erster Linie ist es das Genre, dass wir also eher sagen, Thriller, Krimis und so, die sprechen auch vielleicht eine eher jüngere Zielgruppe an, die auch wissen, was MP3 ist, obwohl ich auch der älteren Zielgruppe zurechne, dass sie moderne Geräte haben, die das alles abspielen können. Letztlich ist es auch eine Frage der Kalkulation. Wenn wir so einen Thriller, der im Taschenbuch parallel erscheint, 14,95 kostet und wir wollen eine ungekürzte Lesung machen, wenn wir da 10 CDs zu pressen müssen, das ist einfach viel teurer, als wenn wir es auf 2 MP3-CDs zu pressen. Also es ist letztlich auch eine Kalkulationsfrage. Wenn wir sagen, wir machen es auf 10 CDs, dann müssten wir im Handel über 20 Euro dafür verlangen. Das ist dann auch dem Kunden zu viel.
Naja, aber eben, das war ja meine Frage, weil es auf der anderen Seite eben auch noch Boxen gibt mit 15, 20 CDs. Ist das dann eure Intention dahinter? Das ist vermutlich, spricht dieser Text oder das Hörbuch ein Publikum an, was noch nicht MP3-affin ist? Oder ich weiß es nicht, was dann dahinter steckt.
Ja, so ein Stück weit ist es das, ne? Also, dass wir sagen, das ist ein Publikum, das kennt die CD und das kann damit leichter umgehen und
Ja, es gibt eben CD-Spieler, die das nicht abspielen. Ne? Genau. Also wenn man das einfach in CD-Spieler, man will das breitere, also ein breiteres Publikum ansprechen. Ne? Das ist, wir machen es hauptsächlich wegen Länge und Kosten. Und wenn wir was Längeres haben, machen wir es auf, sagen wir, wenn es sei denn, es ist irgendwie ein Projekt, was wir wirklich so super toll finden, das hatten wir noch nicht gehabt, aber dass es auf 10 Audio-CDs rauskommen muss, da stecken wir lieber mehr Energie und Geld in ein schönes Booklet oder sowas, was dazukommt. Wir haben eine MP3-CD und dann ein 48-seitiges Booklet, was da ein bisschen mehr dazu erklärt und was man ein bisschen mehr in der Hand auch hat, dass es nicht nur so eine Stecktasche ist. Mhm. Und, aber letzten Endes bei uns geht es darum, 4 CDs machen wir als Audio-CD da, und alles, was drüber ist, machen wir eine MP3-CD. Mhm. Ja. Ja. Und besonders, ich meine, es macht bei besonders langen Sachen macht's einfach, ist es einfach sinnvoll, MP3 zu machen. Wer will sowas wie in einem Harry Potter Buch, ne? Die waren zum Teil auf 27 Audio-CDs. Ich meine, wenn man Fan ist, kann man 27, also ein Buch, ne? 27 Audio-CDs im Regal haben oder ein paar MP3-CDs. Es passt einfach, es ist schicker.
Aber das ist eben auch der Grund, warum wir dann oftmals auch CD machen, wegen dieses haptischen Elements. Ne? Dass wir sagen, der Kunde möchte auch da was Haptisches haben. Er möchte das irgendwie ins Regal stellen und noch ein Booklet dazu haben. Und gut, das kann man bei einer MP3-CD auch machen. Aber eine schöne Box irgendwie mit 24 CDs ist einfach was Schönes, was man auch gerne in die Hand nimmt.
Also ich erinnere, als der Tolkien-Hype aufkam, da habe ich mir natürlich die Tolkien Herr der Ringe CD-Box gekauft. Einfach, um es neben den ganzen Büchern auch wirklich im Regal zu haben. Ne? Und das ist schon...
Bei einzelnen Werken lohnt es sich sicherlich, sowas zu machen. Es ist auch schön, sowas zu haben, aber man will das vielleicht nicht mit jedem Roman, was man hören möchte, dass er so viel Platz wegnimmt.
Nein, das muss schon was Besonderes bleiben bei den Boxen.
Genau.
Interessiert mich auch einfach als Händler an die Verlage. Ich weiß, Sie machen Sie alles schon Streaming-Dienste oder bieten Sie das per Streaming an?
Bei uns...
Also ich meine jetzt nicht den Download, sondern wirklich bei den Streaming.
Ja, bei uns, ja. Also wir machen immer mehr Streaming, aber wir haben auch sehr viele Klassiker zum Beispiel, die wir da anbieten. Oder wir haben unsere Seite Vorlesernet, wo wir kostenlose Hörbücher anbieten, so oder so zum Download. Und die bereiten wir dann für Streaming vor.
Ist das schon so ein messbarer Bereich? Wird das gut angenommen? Okay.
Ja, also, aber was ich sagen muss, also ich bin positiv überrascht. Unsere physische Verkäufe und unsere Download-Verkäufe, die bleiben konstant. Und das Streaming scheint im Moment ein anderes Publikum anzusprechen, komplett. Also es nimmt nicht weg von dem anderen im Moment.
Also wir machen es kaum, also so gut wie gar nicht eigentlich, dass wir Dinge in Streaming geben, weil wir einfach sehen, wie wenig erlöst wird. Das ist ja auch das Problem, was viele Musiker haben, dass sie sagen, wir möchten nicht, dass unsere Musik irgendwie Streaming-Dienste angeboten wird. Deswegen sind wir da sehr zurückhaltend. Also solange die Struktur da so ist, wie sie ist, machen wir es nicht.
Also wir machen es auch nicht, weil wir aus den gleichen Gründen, weil es für mich so ein bisschen ein Ausverkauf der Kunst auch ist. Also und es mag im Musikbereich in gewissen Weisen, in gewissen Fällen sinnvoll sein, weil man vielleicht einen einzelnen Song wirklich 30, 40 Mal am Tag anhört, wenn man ihn toll findet. Aber bei einem Hörspiel ein Kapitel und also das ist einfach, es hat für mich noch zu sehr was von Verramschen oder von einfach zu billig anbieten. Man kann dann auch einfach zu wenig den Interpreten oder den Künstlern wieder zurückspielen. Also deswegen versuche ich mich dann noch so ein bisschen zu wehren, aber wer weiß, wo die Entwicklung hingeht. Also ein Auge drauf haben wird man auf jeden Fall.
Also nur ganz kurz, wir sind für die Kaskade, ne? Wie beim Film. Beim Film zuerst kommt es ins Kino. Ich meine, DVD fällt ein bisschen weg, aber jetzt ins nächste Zeit, aber dann wird zum Kauf angeboten digital, dann zum Mieten digital und dann nach einem Jahr oder anderthalb Jahren kommt es bei Netflix und Amazon Prime. Und so denken wir auch, also die Neuerscheinung zuerst auf CD und vielleicht auch gleichzeitig zum Kauf und Download. Und es ist auch ein sehr saisonales Geschäft. Und wenn das gelaufen ist, machen wir dann Streaming. Wenn wir denken, also da gibt es noch mehr Leute, die das hören könnten.
Ich muss leider Schluss machen, weil die Nächsten warten schon. Ich hätte gerne noch über die Schwierigkeiten gesprochen bei der mit Regie und. Aber das ist mal ein anderes Panel. Jedenfalls danke ich meinen lieben Gästen, dass sie hier waren. Und ich hoffe, dem Publikum hat es auch gefallen, dass sie ein bisschen mehr über die Hintergründe erfahren haben. Dankeschön.
Ja, und wer Lust hat, kann gleich noch hier bleiben, denn jetzt startet gleich wieder die Leipziger Wortmeisterschaft. Lassen Sie sich überraschen, es geht wieder darum, ja, mit den ersten Sätzen das Publikum in den Bann zu ziehen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.